Du wirst in deiner Rolle wahrscheinlich für zwei Dinge gechallenged und daran gemessen. Und das ist erstens der Umsatz, den du steigerst, und zweitens der Deckungsbeitrag, den du dem Unternehmen bringst oder erhöhst. Diese Woche geht es um Marge, Deckungsbeitrag respektive Marge. Und zwar um ein Feld, was bei den meisten Marken stiefmütterlich behandelt wird. Welches das ist, sage ich dir nach dem Intro. Das kommt jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Mentoren. Diese Woche mit der Folge Margenprobleme, Fragezeichen, das ist dein wichtigster Hebel, in Klammern, keine Verhandlung, notwendig. So, erstmal kleine private, in privater Sache, privat und dienstlich und bezogen auf die Folge der letzten Woche. Ich komme gerade vom Online-Shopping-Erlebnis mit Joybuy, also live als Konsument, habe ich mich dem Thema gewidmet, weil mein Sohn etwas für seine Spielkonsole schießen wollte. Und so bin ich bei Joybuy gelandet und konnte mir das mal aus der Nähe angucken und überlegen, würde ich jetzt da bestellen und nicht bei Amazon in Zukunft. Und meine Bewertung ist, sagen wir mal, ernüchternd. Also ich konnte jetzt keinen großen Unterschied oder Vor- oder Nachteile im Vergleich zu einem Vollsortiment-Shop wie Galaxus oder Otto sehen. Da war der ein oder andere Preis ganz gut, aber Einkaufserlebnis, auch oben die Suchfunktion hat nicht richtig funktioniert. Na, also da muss noch was kommen und da muss vielleicht was kommen, wo Online und Offline miteinander verbunden wird. Sind wir mal gespannt. Aber jetzt erstmal, wenn ich letzte Woche gesagt habe, ob es der Amazon-Frontalangriff mit einem Erreichen von zweistelligen Kuchenstückanteilen vom Umsatz, ist das der Angriff, der so klappen kann. Letzte Woche hätte ich gesagt, Wahrscheinlichkeit ist bei 20%, dass es klappt. Nach meinem Einkaufserlebnis hier würde ich sagen, unter 20%. Aber wir sind gespannt, bleibt dran. Ich habe gesagt, ihr müsst gerade jetzt, achtet darauf, weil die 20%, wenn sie eintreten, dann seid ihr am Anfang mit dabei und ihr müsst es auf jeden Fall im Blick halten. So, aber diese Woche geht es dann um Marge. Eine kurze, knackige Folge mit einer Idee. Vielleicht ist nur eine Idee, auf die du mal gucken kannst und ein paar Hacks, wie du dann tiefer reingucken kannst. Also, Margenprobleme. Hier geht es jetzt diese Woche vor allem um D2C-E-Commerce, das heißt Marketplaces und Webshop. Im Vendor-Geschäft trifft das nicht so hart zu. Also ich rede jetzt hier diese Woche über D2C-E-Commerce. Und was ist der wichtigste Hebel? Ich habe 15 Jahre lang einen Onlinehandel betrieben. Und der mit Abstand wichtigste Hebel, an dem immer wieder geschaut wurde, lohnt sich das, ist hier noch Deckungsbeitrag zu holen oder nicht? Das ist auf der einen Seite, na klar, der Einkauf. Aber die andere Seite, eindeutig, das die Eintrittskarte, um überhaupt mitspielen zu können, ist der Trommelwirbel, Frachtkostenanteil. In der Endkundenlogistik beträgt der Frachtkostenanteil normalerweise, wenn die Produkte irgendwo zwischen 15 und 50 Euro liegen, irgendwas zwischen 10% und 50%. Und an dem Anteil entscheidet sich, ob gerade für Händler, die mit engen Margen arbeiten, ob man überhaupt mitspielen kann. Und das ganze Thema ist, während ich damals wirklich da immer wieder dran war und das versucht habe zu optimieren, stelle ich halt fest, einen riesen Gap bei Markenherstellern, denen es halt an der Stelle auch zu gut geht, weil sie zu viel Marge haben, A, und B, das auch nicht überblicken, weil nicht eine Person hier, wenn man E-Commerce First ist, dann ist eine Person, hat das im Fokus und sieht, aha, ich muss hier nochmal nachverhandeln mit den Paketen, aha, die Kartons müssen kleiner sein, aha, wir müssen die Produkte anders entwickeln. In einem Konzern verteilt sich das auch über diese Struktur, über mehrere Führungskräfte. Und so wird das dann oft nicht zentral angeschaut, vielleicht mal in einem Projekt, in einem Optimierungsprojekt. Aber das kannst du jetzt selbst machen. Nochmal zur Motivation. Wir reden hier über einen Anteil an dem, sagen wir, du hast die Produktionskosten, die stehen fest. Du hast auf der anderen Seite den Online-Street-Preis, den Marktpreis, der ist auch nicht viel dran zu machen. Den kannst du nicht, was weiß ich, wie weit nach oben bringen. Also wo ist jetzt das Spielfeld, um die Marge zu optimieren? Da haben wir noch Retail-Media, die Advertising-Kosten. Aber der größte Batzen ist der, also für die meisten Hersteller ist der Frachtkostenanteil. Und hier 7 Punkte, an welchen du beginnen kannst, den anzugucken und zu optimieren. Erstens, naheliegend, das naheliegendste. Und, den mache ich zum Schluss, den größten mache ich zum Schluss. Also, erstens, Warenkörbe erhöhen. How simple is that? Ich rede immer darüber, höhere Warenkörbe, super wichtig. Gerade für alle, die über ihr Amazon-Vendor-Geschäft klagen, dass Amazon so hart verhandelt. Ja, wenn ihr FMCG-Produkte unter 5 Euro habt, dann werdet ihr 100% durchsubventioniert von Amazon. Seid froh, dass ihr überhaupt E-Commerce hier machen könnt. Wenn ihr mit einem Seller- oder D2C-Geschäft dann mal startet, dann seht ihr, was das bedeutet, solche Produkte zu verkaufen. Und wie teuer das ist. Und es ist so ein wichtiges Ding hier, Bundles und Sets zu haben und Großpackungen. Es denken immer alle, das höre ich so oft, ja, das mache ich mal, dann habe ich vielleicht ein paar mehr Verkäufe, das ist mehr convenient. Der kann sich doch auch so 20 davon in den Warenkorb tun. Ja, macht er aber nicht, weil der Kunde muss darauf hingestoßen werden, dass er das machen kann und sieht dann, ach, guck mal, Badeperlen. Ja, brauche ich nicht nur die Kleinpackung. Ah, guck mal, das Hundefutter. Ja, na klar, nehme ich davon 10 von den Knochen für meinen Hund. Das Band, ja, da habe ich ja noch einen Vorteil, ist ja sogar ein bisschen billiger. Und über sowas, hebt ihr die Warenkörbe und ihr senkt den Anteil der Frachtkosten an dem Geschäft. Radikal. Also, erstes Ding, Warenkörbe erhöhen. Zweites, Verpackungs- und Größenoptimierung ist jetzt nicht mehr alleine euer Feld. Aber wenn ihr es seht, dann seid ihr angehalten, in eurem Unternehmen darauf hinzuweisen. Was heißt das? Ich hatte neulich eine Diskussion gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass irgendwo Just Spices den Online-Shop einstellt oder sowas. Ich weiß, nagelt mich nicht fest. Aber ich habe dann gedacht, wundert mich nicht, weil diese Just Spices-Gewürze, die sind, das ist ja fast 8 cm dick, diese Dinger und lang. Wie ist denn der Frachtkostenanteil, wenn ich einen so ein Ding verschicke, versus ich hätte die Möglichkeit, das in einem flachen Gebinde zu haben und könnte es als Brief verschicken. So wie Amazon, guckt euch mal die FBA-Gebührentabellen an, dann seht ihr, wo Frachtkosten günstig sind. Alles, was in einen Briefkastenschlitz passt, ist super günstig. Alles, was nicht reinpasst, ist schnell bei 4, 5, 6 Euro. Also, und darauf kann man schon achten, wenn man die Produkte entwickelt, dass die verdammt nochmal E-Commerce- und versandfähig sind. Und zwar mit Blick auf die Kostenstrukturen bei den Carriern. So, das ist das Erste. Und Verpackungsoptimierung natürlich auch. Die Verpackung, die drumherum ist, sollte so wenig Luft wie möglich sein. Anderes Beispiel, man könnte Dinge zusammenfalten und muss die nicht so am Stück, ne? Das IKEA-Prinzip. So, wenn ich einen Tisch habe, den muss ich in den Karton drumherum machen. Blödes Beispiel. Es gilt für jedes Produkt. Wenn es irgendwie flacher gemacht werden kann, ist das schon mal immer eine gute Sache. Und da geht es dann um die Produktentwicklung. Verpackung natürlich auch. So, zweitens. Nee, ist schon drittens. Unnötige, wahrscheinlich auch nicht direkt an Feld, aber unnötige Strecken vermeiden. Das heißt, Ware möglichst von der Fabrik, von dem Punkt der Produktion zum Endkunden zu bringen. Weil es gibt ja nicht nur den Versand zum Endkunden, sondern bei manchen Produkten, vielleicht trifft das auf deine zu, wenn die hohe Volumen haben oder schwer sind, dann ist der Anteil, der für Spedition und Co. anfällt, auch nochmal erheblich. Da geht er auch nochmal rein. Und es ist wichtig, ich habe gerade ein Projekt für Meditationskissen und da versuche ich den Fracht, die sind schwer, die Dinger, da ist das Dinkelspelz drin und relativ groß. Und das Ziel ist jetzt, so nah wie möglich bei den Produzenten, beim Produzenten der Dinkelspelzen zu sitzen und von da aus zum Endkunden zu fahren, damit die nicht nochmal in die Hand genommen werden müssen, weil jedes Mal halt ein Kostenblock von 5, 6, 7 Euro pro Produkt dann da irgendwie dran haftet. Also bei vielen Unternehmen, ne, die machen im Ausland ihre Produktion, aber unterschätzen, dass sie Ware wieder zu einem Verteillager bringen müssen, was fast die Vorteile schon wieder auffrisst. Also unnötige Wege vermeiden. Auch nicht dein Thema, aber du kannst darauf achten, sehr wahrscheinlich nicht dein Thema, in deinem Unternehmen und das ansprechen. Und ich will dich motivieren, da auch zu hinterfragen. Viertens, das ist dein Feld. Retouren, Retourkosten, was habe ich denn da stehen? Eliminieren. Ja, wird nie ganz gelingen. Aber es macht immer Sinn, sich die Artikel auf SKU-Basis anzugucken. Wie sind die Retourquoten? Und die Artikel, die zu hohe Retourquoten haben, rauszunehmen. Und oder wenn sie sich nicht mehr lohnen, ne? Ist so. Und als erstes mal zu schauen, was stimmt da nicht? Warum werden die retourniert? Ist da irgendwas falsch? Ist da irgendwas kaputt? Ist da die Artikelbeschreibung vielleicht falsch? Falsche Farbe? Was auch immer. Also von Zeit zu Zeit solltest du sowieso, wenn du den Podcast hier hörst, machst du es wahrscheinlich, deine Retouren anschauen und aktiv gegensteuern. Zahlt wieder auf den Frachtkostenanteil an. Wegen der Rücksendekosten, die ja erheblich sind. So, dann der letzte Punkt. Nein, Moment. Ja, gehört eigentlich zusammen. Vorletzter Punkt. Pick-and-Pack-Prozess/Penalties. Also wenn ihr mit Fulfillment-Dienstleister, wenn du mit einem Fulfillment-Dienstleister zusammenarbeitest, dann achte darauf, dass du keine Penalties und die unnötig sind, die irgendwie holst. Beispiel Amazon FBA, irgendwelches Bubble Wrap oder so, was vielleicht gar nicht notwendig ist. Guck, dass die Artikel sauber gefleckt sind und vermeide diese Zusatzkosten. 50 Cent, keine Ahnung, bei niedrigpreisigen Artikeln ist eine Vollkatastrophe, die da irgendwo, oder 60 Cent, die da einfach mal so reingecharged werden für irgendwas Unnötiges. Und natürlich der Pick-und-Pack-Prozess, der bei vielen Unternehmen optimierbar ist, weil er nicht auf Endkunden-Packstraße läuft, sondern auf die traditionelle Packstraße, teils mit Robotern, manchmal mit Menschen. Endkundenlogistik, also Privat-Endkundenlogistik ist eine andere. Auch dieser Pick-Pack-Prozess, das geht hands-on oft viel, viel günstiger, als man das gewöhnt ist in einer Großlogistik, weil ja häufig es so ist, dass man irgendwie 5 oder 10 Bestseller hat, die man immer wieder anfasst und die müssen eigentlich nur vorne liegen. Dann schmeißt man sich die zusammen oder greift die für die Pakete und dann nimmt man die an. Also diese Prozesse sind oft hart optimierbar. So, jetzt der größte Hebel, Tamtaramtam, keine Überraschung. Das sind die Kosten für Kartonage und Logistikdienstleister, das heißt die Verträge. Also das war klassisch bei mir. Früher war das so, wenn DHL die Kosten erhöht hat, dann habe ich sofort mir von Hermes, GLS und DPD Gegenangebote geholt und das nachverhandelt und oder bin gewechselt oder zweigleisig gefahren. Und das ist in Konzernen häufig so, dass es ein bisschen schwierig ist, weil das von vielleicht von einem Einkauf, von einem Logistik aus dem Logistikbereich oder von einem Einkauf irgendwo gesteuert oder gemacht wird, der ja nicht ganz das Verständnis, der dann nicht so tief drin ist, um so eine Verhandlung gut führen zu können. Stichwort Verständnis dafür, dass vielleicht die Produkte ja sehr klein sind und wenn DHL dann das Angebot macht bis 31 Kilo, aber die wiegen ja maximal 2. Also da ist häufig echt viel zu holen bei Marken. Da wurde viel geschludert. Bei dir wahrscheinlich nicht, aber du kannst es ja mal anschauen. So, ich hoffe, da war was dabei diese Woche. Das war mal wieder eine knackige Folge. Ich bin unter 15 Minuten geblieben. Damit das so bleibt, mache ich jetzt zu. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, tu das jetzt mit Klick auf irgendeine Glocke, die du irgendwo siehst. Ich freue mich über jeden Like auf LinkedIn. Phishing for, nee, was ist das? Ich hoffe, das nicht. Klingt nicht nach irgendwie Mitleid, dass die nicht aus Mitleid kommen, sondern wenn du es siehst, ich freue mich auf jeden Fall. Ich sehe das, sehe diese Likes, weil hier in den Podcast geht es immer in so einen Kanal rein. Man kriegt nicht direkt was zurück. Deshalb freue ich mich da mal sehr drüber. Und dann wünsche ich dir jetzt deinem Unternehmen viel Erfolg und dir in der nächsten Woche maximale Wirksamkeit. Mach's gut.